Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir beginnen jetzt miteinander und lesen die Lesung aus dem Römerbrief 8, Vers 31. Die, wo jetzt die Bibeln dabei haben, es wäre schön, schlagen wir miteinander auf. Eine wunderbare Zusage. Eine Zusage, die wir meistens immer dann brauchen, wenn die Anfechtung am größten ist. Und da haben wir eine wunderbare Zusage, die unser Herzen erquickt, stärkt und ausrichtet auf sein Wort, auf seine Verheißung und drauf bleiben, dranbleiben. Was wollen wir, Römer 8, 31 bis 39, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, im Psalm 44, 23, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Eine Verheißung, auf die wir stehen bleiben und nicht weggehen. Da steht es geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Ja, liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken, dass du auch heute uns sicher hierher gebracht hast, dass du es ermöglicht hast, den Gottesdienst teilzunehmen. Und wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du ja der Gemeinde Bauer bist, Erbauer und Bauer bist. Wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du der Stifter bist der Gemeinde. Und heute möchten wir gemeinsam dich loben und preisen und auch gemeinsam das Abendmahl halten und uns daran freuen, was du für uns getan hast. Wir wollen dir ganz herzlich danken, auch für diese Verheißung, die du geschenkt hast, dass es weder noch Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir wollen dir so ganz, ganz herzlich danken, dass du uns hebst und trägst, dass wir in dir wandeln dürfen. Du hast gesagt, ich habe für euch alles vollbracht. Folget nach, folget in den Werken nach. Wir wollen dir, das steht im Epheser, wir wollen dir herzlich dafür danken. Und gib uns auch heute die Kraft, ja, Herr, zu folgen, in den Wegen, die du schon bereitet hast, in deinem Wort zu folgen. Mach uns dein Wort lebendig, mach es uns schmackhaft, schenk uns Freude und die Liebe dazu. Herr Jesus, es ist doch dein Wille. Und du weißt natürlich, Herr, dass der Widersacher da ist, um das zu verhindern. Aber was steht geschrieben? Niemand kann uns von dir scheiden. Niemand kann uns von dir weghalten. Und wir sind so geborgen in dir. Wir wollen dir so herzlich dafür danken. Gedenke auch bitte an unsere Geschwister, lieber Heiler, die heute nicht hier sein können. Die auch zu Hause vor dem Bildschirm vielleicht sind oder nicht zuschauen können, mit teilnehmen können am Gottesdienst. Die da krank sind, Herr. Die, Herr Jesus, um deines Namens willen, ja, verfolgt, bedrängt werden. Du weißt auch, misshandelt, gefoltert werden. Du siehst, es gibt auch das schon mittlerweile in Deutschland. Wir wollen dich herzlich bitten, gib den Geschwistern die Kraft. Ja, überwinde du in ihnen die Willenskraft, den Glaubenskraft, durchzuhalten, ja, festzuhalten deiner Verheißung, bis deine Hilfe naht. Da wollen wir auch ganz herzlich auch noch danken, lieber Heiland, und bitten dich, sei du weiterhin der Wächter, der Lenker, der Erhalter und Friedensstifter über unsere Gemeinde und über unser Leben. Und da danke ich dir herzlich dafür. Segne auch unseren Bruder Nico Rudak. Gib ihm Weisheit, ein Wort auszulegen, es zu verkünden. Mach du es lebendig und plastisch in unserem Herzen. Und wir danken dir. Amen.
Liebe Gemeinde, nun dürfen wir zum vierten Mal dieses Jahr bei euch sein. Freut mich sehr aufrichtig. Und über diese Gemeinschaft und über diese Versammlung. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, und zwar, ich habe meine Predigt so genannt: Heute hast du die Wahl. Heute hast du die Wahl. Und damit nehmen wir gerne die Wahlen in Ostdeutschland zum Anlass. Und wisst ihr, ich denke, dass die Wahlen immer ein Anlass sind, für unser Land zu beten, für unsere Mitmenschen, dass der Herr uns eine gottesfürchtige Regierung schenken möge, gottesfürchtige Landesregierungen, gottesfürchtige Politiker, Menschen in Verantwortung, damit wir noch im Frieden und Freiheit in diesem Land leben können. Gerne können wir nach meiner Predigt das dem Herrn im Gebet sagen und die Wahlen im Osten zum Anlass nehmen und für unser Land beten, nicht nur für Ostdeutschland, sondern auch für das ganze Land. Aber wie gesagt, das ist noch nicht das Thema meiner Predigt. Ich wollte ein bisschen andere Richtung gehen, auch wohl schon über die Wahl sprechen, aber eine andere Wahl. Über die wichtigste Entscheidung im Leben. Und das ist folgende Wahl. Wenn du noch nicht getan hast, darfst du heute Jesus wählen. Darfst du dich heute für Jesus entscheiden? Darfst du heute die wichtigste Entscheidung des Lebens treffen? Und wenn du heute schon diese Entscheidung getroffen hast, wenn du heute schon Jesus gewählt hast, da hat die Bibel wunderbare Verheißungen dazu. Und ich möchte jetzt nicht von vorn weg viel erzählen. Lasst uns doch bitte heute gemeinsam ein Kapitel lesen, und ihr werdet sehen, und möglicherweise geht es euch auch so etwa ähnlich wie mir, wo ich manchmal nur staune, was für eine wunderbare Tiefe wir im Wort Gottes finden und wie präzise die Bibel unsere Fragen beantwortet, die wir haben. Liebe Geschwister, auch wie letztes Mal möchte ich heute ein ganzes Kapitel durchgehen, ganzes Kapitel durchlesen. Deshalb Deshalb seht mir bitte nach, dass wir hier und da ein bisschen mehr lesen werden. Es ist nicht jede Predigt so, aber heute habe ich das so, würde ich so gerne machen. Deshalb, wer eine Bibel hat, holt eure Bibel raus und lasst uns doch zusammen lesen. Eine persönliche Bibel, eigene Bibel ist eine große, große Hilfe. Das ist wie ein Lehrbuch. Auch wenn der Beamer eine große und sehr gute Unterstützung ist. Ich habe nichts gegen den Beamer. Das ist eine wunderbare Ergänzung. Aber die Bibel ist immer noch persönliche, eigene Bibel. Da findet man sich sehr schnell zurecht. Ich kann euch nur so aus Persönlichem erzählen, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe und sie abgeben durfte, musste. Es ist nämlich so, dass man sie elektronisch versendet, aber nicht nur das. Es gibt drei Sachverständigen, drei Professoren, die diese Arbeit lesen, und ich musste die Doktorarbeit auch noch abgedruckt dreimal der Universität zur Verfügung stellen. So dass die Professoren, wenn sie eine Arbeit lesen, sie lesen es schwarz auf weiß auf dem Papier, weil man sich auf dem Papier Dinge doch besser merken kann. Sie wissen schon, warum sie das so tun. Das wollte ich nur als Empfehlung hier zurücklassen. Eigene Bibel ist für mich persönlich eine große Hilfe. Vielleicht geht es euch genauso. Liebe Geschwister, wir lassen das zusammen aus dem zweiten Buch Chronik lesen, aus dem Kapitel 25. Zweites Buch Chronik, Kapitel 25. Ich lege mal los ab dem Vers 1. Amazia war 25 Jahre alt, als er König wurde. Ein wunderbarer Start, ein wunderbarer Beginn eines Kapitels. Es geht um einen König. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Wunderbar, junger König, 25 Jahre alt. So eine schöne Eröffnung des Kapitels. Und weiter steht: Und der Name seiner Mutter war Joadan von Jerusalem. Und er, Achtung, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Wow. Was für ein Modell, was für ein Vorbild, nicht? Jung, erfolgreich, 25 Jahre alt, König. Und dazu kommt noch, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Im Vers 4 steht auch noch eine weitere Ergänzung. Er handelte, wie es im Gesetz im Buch Mose geschrieben steht. Er handelte sogar nach dem Gesetz. Gefällt euch der Anfang? Wunderbar, nicht? Junger König, erfolgreich, tut recht, was ihm in Augen des Herrn, was recht ist. Liebe Geschwister, und doch gibt es hier noch ein kleiner Nebensatz. Im Vers 2, lasst uns doch nochmal zusammenlesen. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, jedoch nicht mit ungeteiltem Herzen. Und auf diesen Umstand möchte ich heute hinweisen, über diesen Umstand möchte ich heute sprechen. Die Bibel sagt nicht, dieser Amazia war Atheist, der war nicht so ein weltlicher Mensch, der alles ablehnt. Nein, der war so noch sogar ein bisschen fromm. Er tat sogar das Richtige und doch zugleich war geteilten Herzens. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe mich immer gefragt, wie kann man das geteilte Herz am besten beschreiben? Wie würdet ihr denn ein geteiltes Herz beschreiben? Ich habe mir zwei Beispiele überlegt und die versuche ich jetzt mal anhand dieser zwei Beispiele ein geteiltes Herz zu beschreiben. Geteiltes Herz ist in meinem Verständnis ein Mensch, der sich noch nicht vollständig, noch nicht hundertprozentig entschieden hat. Der schwankt noch ein bisschen mal da, bisschen mal da. So mal zur Hälfte hier, mal zur Hälfte da und so ein bisschen noch nicht ganz feste entschieden. Erlaubt mir ein Beispiel. Denken wir doch an unsere Schulzeit. Bei einigen sind es bloß ein paar Jahre her, bei einigen sind es wie bei mir, sind das schon 23 Jahre her, man muss sich schon überlegen. Bei manchen vielleicht sind es 50 Jahre her. Na, wie ist es dann wie in der Schule? Ich weiß nicht, helft mir ein bisschen. Liebe Damen, wann fangen die Jungs in der Schule so auf die Mädchen mal zu schauen? Ich weiß nicht, 9. Klasse, 10. Klasse? Stellt euch mal, denkt mal zurück. 9. Klasse, ein junger Mann schaut nach links, die ist hübsch, schaut nach rechts, die ist auch hübsch. Sarah hat Geburtstag, er lässt sich einladen. Maria hat Geburtstag, da geht er auch hin. Möglicherweise schenkt er Sarah Blumen, Maria vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Ein junger Mann, er schaut nach links und nach rechts und kann sich nicht entscheiden. Und jetzt nochmal meine Frage, liebe Damen, was macht man mit so einem jungen Mann, der sich nicht entscheiden kann? Ich habe tatsächlich diese Frage mal in einer Versammlung schon mal gestellt. Und da war eine Dame ganz vorne, die sagte, so einen lässt man sitzen. Und das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Liebe Damen, ein junger Mann, der sich nicht entscheiden kann, ob nach links oder nach rechts, so einen lässt man sitzen. Weil er sich noch nicht entschieden hat, weil er noch nicht weiß, was er will, weil er sich noch nicht festgelegt hat. Noch ein Beispiel. Wir haben heute im Osten des Landes die Wahlen. Und wie es so bei den, ich nehme mal die Bundestagswahlen als Beispiel, damit wir nicht über heute konkrete Wahlen sprechen. Bei der Bundestagswahl hat man zwei Stimmen und mit einer davon wählt man Direktkandidaten. Und Direktkandidaten kann man nur einen einzigen wählen. Man kann nicht zwei Direktkandidaten wählen, man kann keine drei wählen. Man muss sich schon festlegen und einer, der sich für zwei oder drei entscheidet, so ein Stimmzettel wird leider oder zum Glück ungültig. Man muss sich schon festlegen, man muss wissen, was man will, man muss wissen, wenn man wählen will, man muss wissen, wo mein Herz ist. Und das war das Problem mit Amazia. Er war ein junger, erfolgreicher Mann, wusste die Wahrheit, wusste um das Gesetz, tat auch das Richtige und doch hatte ein geteiltes Herz. Und lasst uns bitte gemeinsam seine Geschichte weiterlesen, was für eine Entwicklung dieser Umstand hatte. Im Vers 5, ich lese nicht vollständig, aber manche Sachen lasse ich weg, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Im Vers 5 lese ich, er hat die Obersten gesammelt und von ganz Juda und Benjamin und er musterte sie von 20 Jahren an und darüber und fand, dass 300.000 Auserlesene da waren, die mit dem Heer auszogen, die Spieß und Langschild trugen. Und er warb aus Israel 100.000 wehrfähige Männer für 100 Talente Silber an. Da kam ein Mann Gottes zu ihm und sagte, König, lass das Heer von Israel nicht mit dir ziehen, denn der Herr ist nicht mit Israel und mit allen Söhnen Ephraim. Wenn du denkst, dadurch stark zu sein zum Kampf, dann wird Gott dich zum Stürzen bringen vor dem Feind. Und Abschluss, denn bei Gott ist Macht, zu helfen und zum Stürzen zu bringen. Liebe Geschwister, dieser junge König hat sich überlegt, er hat eine Armee zusammengestellt, ganz, ganz große Macht, 300.000 Menschen. Dazu hat er noch andere aus Israel, also aus Samaria, aus dem nördlichen Teil, die nicht im Willen Gottes lebten, die hat er auch noch angeworben. Und da kommt ein Prophet und sagt zu ihm, hier steht ein Mann Gottes und sagt zu ihm, König, lass das. Verbünde dich nicht mit Israel, denn der Herr ist nicht mit ihnen. Liebe Geschwister, darf ich an dieser Stelle gleich so ein bisschen ins Persönliche gehen, wie ich das immer wieder mache. Die Bibel lehrt uns ein wichtiges Prinzip. Nico, mach dich nicht mit der Welt gleich. Verbünde dich nicht mit der Welt. Halt dich heilig. Übrigens, heilig heißt genau übersetzt, abgesondert, zur Seite gelegt. Wie ich sagen würde, im Supermarkt, heiligen Sie mir bitte 2 Kilo Bananen. Die 2 Kilo Bananen geheiligt für mich bedeutet, sie sind zur Seite gelegt. Sie sind abgesondert von der ganzen Vielfalt. Sie sind für mich bestimmt abgesondert. Und diese Menschen, bitte versteht mich nicht falsch, das ist keine Abschottung. Denn gerade im Gegenteil, wir haben die Menschen lieb, wir haben unser Land lieb, wir freuen uns über die Gemeinschaft, wir haben sie lieb. Nur der Herr sagt, mach dich nicht eins mit der Sünde, mach dich nicht eins mit der Welt. Warum? Warum? Denn nicht auf die weltliche Macht und Kraft und nicht auf die weltliche, sage ich mal, Ressourcen kommt es an, sondern hier steht im Vers 8, Achtung, denn bei Gott ist Macht, zu helfen und zum Stürzen zu bringen. Wer hat denn die Macht? Gott. Und wenn du Hilfe brauchst, bei ihm ist die Hilfe zu suchen. Bei ihm ist die Hilfe zu finden. Er kann helfen. Er hat die Macht. Er hat die Kraft. Liebe Geschwister, oft ich zähle mich auch dazu, denkt nicht, dass ich es schon kann. Ich lerne das auch noch. Oft sind wir so, denken rational und wollen planen und wollen selber und rechnen damit und damit und setzen auf eine gute Arbeitsstelle oder setzen auf gutes Einkommen und ähnliche Dinge. Und die Versorgung kommt aber vom Herrn. Die Hilfe in jeder Situation kommt vom Herrn. Und liebe Geschwister, darf ich hier an dieser Stelle so persönlich sagen, egal in welcher Situation du bist, wenn du Hilfe brauchst, sie ist beim Herrn zu finden. Darf ich das so persönlich hier sagen? Liebe Geschwister, die Bibel verheißt uns diese Hilfe vom Herrn. Amazia, wie reagiert er drauf? Auf die Worte des Mannes Gottes, er geht schon drauf ein. Irgendwo ein bisschen Gottesfurcht hatte er. Irgendwo ein bisschen Frömmigkeit hatte er. Er sagt im Vers 9, Amazia sagte zu dem Mann Gottes, und was soll mit den 100 Talenten geschehen, die ich der Kriegsschar von Israel gegeben habe? Na, so das Typische, das könnte mir auch passieren, dass man gleich an irdischen Dingen vielleicht noch etwas hängt. Und jetzt, liebe Geschwister, kommt eine Antwort. Und das ist auch wieder eine ganz tiefgehende Wahrheit, biblische Wahrheit. Der Herr hat genug, um dir mehr als das zu geben. Der Mann Gottes sagt, Nico, wenn du treu handelst, hat der Herr genug und noch mehr und kann dir noch mehr geben als das. Nico, der Herr hat genug und deine Treue kann er belohnen, denn er hat noch mehr als das. Da sonderte Amazia sie ab, die Kriegsschar, nämlich die aus Ephraim, zu ihm gekommen war, damit sie an ihren Ort zurückkehren. Also er setzt das um und diese Leute, die er angeworben hat, schickt er wieder zurück. Und ihr Zorn entbrannte sehr gegen Juda und sie kehrten in glühendem Zorn an ihren Ort zurück. Liebe Geschwister, wie oft passiert in unserem Leben genauso, wenn du das Richtige machst, ärgern sich die anderen. Sie verstehen es nicht. Sie blicken es nicht. Sie haben diese geistliche Perspektive nicht. Das ist eine Reaktion auf die richtige Entscheidung. Sie waren wütend. Und doch war das eine wichtige Entscheidung, zurückzuschauen, auf sie zu verzichten, auf sie zu verzichten. Und der Herr kann deine Treue, ich wiederhole es, denn bitte seht mir nach, solche ganz wichtigen Gedanken tue ich gerne immer wieder mal wiederholen. Der Herr hat genug, um deine Treue zu belohnen. Erlaubt mir ein Beispiel. Ich habe einen Freund, einen Bekannten in den USA. Ich hatte mit ihm schon vor etwa Zeit gesprochen und er erzählte, ein gläubiger Mann mit Familie, er hat mir berichtet, sonntags geht er nicht mehr in die Versammlung. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum? Was ist denn der Grund? Dann hat er mir das erklärt, er muss 6 Tage die Woche arbeiten, inklusive Samstag. Und sage ich, und Sonntag? Ja, da muss er unbedingt ausschlafen. Und liebe Geschwister, versteht mich nicht falsch, wir sind erwachsene Menschen. Wir brauchen einen Verdienst, wir haben Häuser und Wohnungen und Auto und Kinder und dafür braucht man Geld und Einkommen, das ist alles ganz klar. Und Arbeiten ist wichtig. Aber und doch denke ich, Nico, so wie die Bibel sagt, Einen Tag darf man doch dem Herrn widmen. Einen Tag darf man doch der Gemeinschaft mit den Heiligen widmen. Einen Tag kann man sich doch nehmen und intensiver sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Einen Tag kann man sich doch absondern und diesen Tag ein bisschen mehr im Gebet verbringen. Und die Kinder sehen's und werden's lernen. Und der Herr sieht das, dass ich vielleicht möglicherweise ein Samstag oder ein Montag oder ein Mittwoch auf die Arbeit verzichte und ausschlafe, damit ich sonntags in die Versammlung gehe. Oder? Und der Herr, was haben wir gerade gelesen? Sieht diese Treue und hat noch mehr und weiß, diese Treue zu belohnen. Wir sind oft sehr denken oft pragmatisch und wollen Lösungen, aber oft sind das solche, wie bei einem Amazia, sind das so ganz menschliche Argumente. Der Mann Gottes sagte hier in diesem Kontext, der Herr hat genug, um dir mehr als das zu geben. Und ich lese aus der Bibel und glaube mit einem kindlichen Glauben, dass das genauso ist. Und Nico, wenn du dich für den Herrn entscheidest, dann weiß er, diese Treue zu belohnen. Und umso größer ist meine Freude, dass hier ihr so zahlreich in der Versammlung da seid. Diese Gemeinschaft haben wir lieb, den Herrn haben wir lieb und die Gemeinschaft miteinander und mit ihm haben wir lieb. Vers 11, Amazia aber fasste Mut und führte sein Volk in den Kampf. Auch nochmal ein biblisches Prinzip. Liebe Geschwister, wie oft brauchen wir im Leben Mut, um im Vertrauen zu handeln? Herr, ich weiß nicht, wie es werden soll, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, aber ich vertraue dir. Und ich in diesem Vertrauen mache ich diesen oder jenen Schritt. Und so machte Amazia auch, haben wir auch übrigens auch im Lied gesungen. Manchmal brauchst du Mut, um solche Entscheidungen im Vertrauen auf den Herrn zu treffen. Und er zog ins Salztal und schlug die Söhne Seir 10.000 Mann. Er hat den Mut gefasst und ging in den Krieg und hatte Erfolg, hatte den Sieg. Im Vers 13 steht aber die Fortsetzung, Männer der Schar, die Amazia hatte zurückkehren lassen, dass sie nicht mit ihm in den Kampf zögen, fielen in die Städte Judas ein, von Samaria bis Bethhoron und schlugen 3000 Mann von ihnen und erbeuteten eine große Beute. Ich will das nicht hier nicht so lange ausführen, ich muss immer wieder auf die Uhr schauen. Aber liebe Geschwister, ich kann eins sagen. Die Fehlentscheidung von Amazia hatte hier Konsequenzen. Diese verärgerten Männer, sie kamen zurück und haben Juda überfallen in ihrem Zorn. Im Vers 14 steht, und es geschah, nachdem Amazia vor der Schlacht gegen Edom zurückgekommen war, brachte er die Götter der Söhne Seir mit und stellte sie sich als Götter auf, und er beugte sich vor ihnen nieder und brachte ihnen Rauchopfer dar. Achtung, wer hat aufgepasst? Hier kommt sein geteiltes Herz zum Vorschau. Haben wir zuvor gelesen. War doch so ein guter Anfang. Junger Mann, erfolgreich, König, tut das Richtige, kennt das Gesetz, fromm, würde man heute sagen. Was ist denn passiert? Geteiltes Herz. Er hat ein bisschen den Herrn lieb und doch ein bisschen die fremden Götzen hat er auch mitgebracht, hat sie aufgestellt und Rauchopfer noch gebracht. Schaut mal Vers 15, Achtung, da erbrannte der Zorn des Herrn gegen Amazia und er sandte einen Propheten zu ihm, der sagte zu ihm, warum, Achtung, die Frage hat sie in sich, warum hast du die Götter des Volkes gesucht, die nicht einmal ihr Volk aus deiner Hand gerettet haben? Stimmt, genau. Die Götter, die nicht mal dem Volk, das Volk retten konnten, helfen konnten. Ausgerechnet die Götzen. Und er sagte zu ihm, Achtung, warum hast du die Götter des Volkes gesucht, die nicht einmal ihr Volk aus deiner Hand gerettet haben? Vers 16, und es geschah, während er zu ihm redete, sagte Amazia zu ihm, Achtung, haben wir dich zum Ratgeber des Königs gemacht? Hör auf, warum soll man dich schlagen? Und der Prophet hörte auf und sagte, ich habe erkannt, dass Gott beschlossen hat, dich zu vernichten, weil du das getan und auf mein Rat nicht gehört hast. Liebe Geschwister, hier haben wir noch eine weitere Wahrheit, eine ganz essentielle Wahrheit der Bibel. Der König fragt den Propheten, wer hat dich hierher zum Ratgeber bestellt? Und liebe Geschwister, das ist auch ein biblisches Prinzip. Und das, wenn ich darf hier so sagen, denn ich werde gerne immer wieder ein bisschen persönlich, Nico, such dir die richtigen Ratgeber im Leben. Die richtigen Ratgeber. Such dir die richtige Gemeinschaft. Such die Gemeinschaft mit aufrichtigen Geschwistern. Such die Gemeinschaft mit den Geschwistern, wo du hingehen kannst und mal zusammen beten kannst, mal zwei Lieder singen kannst, mal zwei Bibelverse zusammenlesen kannst, die auf geistliche Dinge gesinnt sind. Such dir gute Ratgeber. Der König hat diesen Rat des Propheten abgelehnt und hat gesagt, wer hat dich als Ratgeber bestellt? Und wisst ihr, die Konsequenz ist, wenn man nicht hören will, wenn man nicht hören will, dann passiert oft das, was hier steht. Der Prophet hat tatsächlich aufgehört zu reden. Und wisst ihr Lieben, das kennt man aus der Lehre. Eine Lehrerin, wenn sie einen schlechten Schüler in der Klasse hat oder einen schlechten Studenten, schwachen Studenten, und wenn die Lehrerin noch um den Schüler oder um diesen Studenten noch kämpft und versucht, ihm zu helfen und ihn aufruft, und da besteht noch Hoffnung. Das Schlimmste ist, vielleicht kennt ihr sogar solche Situationen aus der Schule oder aus der Weiterbildung, das ist das Schlimmste, wenn die Lehrerin aufgibt, für einen Schüler zu kämpfen. Dann ist es ganz schwierig. Wenn die Lehrerin noch versucht zu motivieren, versucht noch zu überzeugen, versucht noch einen Rat zu geben, versucht noch zu ermutigen, da besteht noch die Hoffnung, dass da noch ein Umdenken stattfindet. Wenn die Lehrerin einen aber machen lässt, was er will, dann wird es schwierig. Und so war es hier auch. Der Prophet hat aufgehört zu reden, hat ihn laufen lassen. Mit dramatischen Folgen werden wir gleich lesen. Und Amazia, der König von Juda, beriet sich und sandte zu Joasch, dem Sohn des Joahas, des Sohnes Juchus, Königs von Israel, und ließ ihm sagen: Auf, lass uns einander in die Augen sehen. Da sandte Joasch, der König von Israel, zu Amazia, dem König von Juda, und ließ ihm sagen: Der Dornbusch auf dem Libanon sandte zu der Zeder auf dem Libanon und sagte: Gib meinem Sohn deine Tochter zur Frau. Da liefen die Tiere des Feldes, die auf dem Libanon leben, darüber und zertraten den Dornbusch. Du sagst: Siehe, ich habe Edom geschlagen, und darum erhebt sich dein Herz noch mehr, Ehre zu genießen. Bleib nun in deinem Haus. Wozu willst du dich mit dem Unglück einlassen, damit du fällst, du und Juda mit dir? Liebe Geschwister, das, was der König Israels hier sagt, das ist so bildhaft wird dargestellt. Man weiß, dass in Libanon diese Zeder wachsen. Das Land ist dafür berühmt. Das ist die klimatischen Bedingungen sind das sehr, sehr fördernd. Das sind ganz, ganz massive, große Bäume. Und die wachsen übrigens nur unter diesen ganz genau definierten klimatischen Bedingungen. Und Libanon war dafür bekannt, für diese Zeder. Und der König von Israel vergleicht Amazia mit einem Dornbusch und stellt ihm gegenüber einem Zeder, einen massiven, einen großen, heftigen Baum und warnt ihn. Natürlich redet dieser König nicht so wie der Prophet, ein Prophet Gottes, nicht? Das merkt er schon auch an der Ton, an der Wortwahl. Der König redet hier anders, der redet auch arrogant. Und dennoch warnt er ihn. Vers 20, aber Amazia hörte nicht, denn das war von Gott, damit er sie in die Hand der Feinde gäbe, weil sie die Götter von Edom gesucht hatten. Es gibt einen Grund, warum der Herr lässt sie laufen. Es gibt einen Grund, weil sie Gott untreu blieben, weil sie die Götzen angebetet haben, weil sie die Götzen mitgebracht haben, die fremden Götzen, und sie angebetet haben. Da zog Joasch, der König von Israel, herauf, und sie sahen einander ins Angesicht, er und Amazia, der König von Juda, bei Bet-Shemesh, das zu Juda gehört. Und Juda wurde von Israel geschlagen. Liebe Geschwister, schaut mal, ich erzähle hier, nehme nur so Auszüge. Wurde geschlagen und sie flohen jeder zu seinem Zelt. Also große Niederlage. Vers 23 steht, und sie nahmen viele Gefangene. Vers 23 Ende beschreibt, und sie haben die Stadtmauer zerstört. Sie haben die Stadtmauer zerstört. Vers 24 beschreibt, sie wurden ausgeraubt, nicht nur der Tempel. Silber, Gold und Silber aus dem Tempel, aus der heiligen Stätte wurden geklaut. Und aber auch das Haus des Königs Amazia wurde beraubt. Und viele Geiseln wurden genommen. Und zum Schluss in Versen 27 darf ich das vielleicht genau lesen. Und von der Zeit an, da Amazia vor der Niederlage des Herrn abgewichen war, machten sie in Jerusalem eine Verschwörung gegen ihn. Aber er floh nach Lachisch und sie sandten Männer hinter ihm her nach Lachisch und töteten ihn dort. Was für ein Ende des Kapitels. Was für eine Tragik, was für schwergewichtige Konsequenzen für den König, für das Haus des Königs, aber auch für das ganze Land. Wie hat denn das Kapitel angefangen? Junger König, erfolgreich, alles gut, fromm, kannte sogar das Gesetz. Das Problem war Vers 2, jedoch nicht mit ungeteiltem Herzen. Liebe Geschwister, und das ist heute, ich versuche mal so meine Botschaft oder meinen Aufruf rüberzubringen. Entscheide dich für den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Wähle ihn mit deinem ganzen Herzen. Die Bibel beschreibt die Gesetze und die Gebote, die der Herr seinem Volk gegeben hat. Und davon war das erste Gebot: Lieb deinen Herrn mit deinem ganzen Herzen. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Intelligenz, mit allem, was dir gehört. Hab den Herrn lieb und diene ihm von deinem ganzen Herzen. Liebe Geschwister, ich habe deshalb gebeten, dass wir heute in der Lesung die Passage aus Römer 8 nehmen, denn diese Passage, sie berührt das Thema, welches ich bis jetzt behandelt habe. Wisst ihr, diese Aussage, dass uns nichts vom Herrn scheiden kann, sieht man oft so Kärtchen oder so wie Tageslosung oder Jahreslosung. Und bitte versteht mich nicht falsch, nichts gegen eine Losung, nur wenn diese Losung muss man schon im Kontext lesen. Nichts kann uns scheiden. Und schaut mal, was hier geschrieben steht. Auch Bedrängnis nicht, auch Angst nicht, auch Verfolgung. Wirklich? Kann die Verfolgung dich von Christus nicht, von seiner Liebe nicht scheiden? Auch Hungersnot oder Gefahr oder Schwert? Hast du Jesus mit deinem ganzen Herzen so lieb? Wenn das so ist, hier führt diese Verheißung aus, das sind Überwinder. Die Bibel nennt diese Menschen, die den Herrn so lieb haben, als Überwinder. Das ist eine ganz starke Verheißung. Liebe Geschwister, ich lese diese Bibelstelle und diese Passage und hier steht ja die Liebe Gottes, die in Christus, in Jesus Christus ist, die Liebe Gottes. Und ich verstehe das von beiden Seiten. Natürlich ist das die Liebe Jesu uns gegenüber, aber es ist auch Liebe Gottes von uns aus dem Herrn gegenüber, wenn wir den Herrn lieb haben, und zwar unter allen Umständen, in Angst und Bedrängnis und Hunger und Gefahr und Schwert und Verfolgung. Liebst du Herrn Jesus so? Kann die Verfolgung dich von ihm nicht trennen? Ist das wirklich so? Kann die Hungersnot dich vom Herrn nicht trennen? Ist das wirklich so? Kann die Gefahr und Angst dich vom Herrn nicht trennen? Ist es wirklich so? Wenn ja, die Bibel sagt's, das sind Überwinder. Wisst ihr, liebe Geschwister, der Welt werden diese Nöte nicht erspart. Aber die Welt hat diese Verheißung nicht. die Welt hat nicht die Kraft zum Überwinden. Und wenn ich an die Verfolgung denke, wenn einer Familie die Kinder aus der Familie weggenommen werden, aus Glaubensgründen, dann denke ich, diese Prüfungen kannst du nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft Gottes aushalten. Aus eigener Kraft nicht. Ich habe 3 Kinder, ich freue mich sehr drüber. Sie sind meine Familie ist ein Segen für mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kinder weggenommen werden. Das sage ich jetzt hier mal ganz deutlich. Mit menschlicher Kraft ist es nicht möglich. Wenn die Prüfungen so sind, es kommt auf die persönliche Beziehung zum Herrn, auf die Liebe. Übrigens darf ich hier auf 2 Extremen hinweisen, auf 2 Extremen. Es gibt eine Extreme, die sagen, komm zu Jesus, er löst alle deine Probleme. Dann ist alles gut. Liebe Geschwister, da ist was dran. Tatsächlich, wenn man mit Jesus lebt und diese biblischen Prinzipien einhält, erspart man sich erst viele Probleme. Das ist wahr. Allerdings, die Bibel sagt nicht, dass die Probleme, wenn man sich zu Jesus bekehrt hat, dass man keine Probleme erlebt. Steht hier drin. Und Bedrängnis und Angst und Verfolgung und Hungersnot und Gefahr und Schwert. Aber der Unterschied, die sind zwar diese Prüfungen und diese Situationen sind zwar da, der Herr lässt sie mal zu, aber der Unterschied besteht in der ganz großen Zusage, dass diese Menschen Überwinder sind. Dann gibt es eine andere Extreme. Manche spezialisieren sich auf Warnungen, auf viele Warnungen. Sie warnen vor dies und das und vor dem und vor dem und vor der Veranstaltung und vor der. Liebe Geschwister, ich kann euch aus Erfahrung sagen, wenn die Verfolgung kommt, helfen euch. Lasst mich bitte von vorn weg sagen, man muss mal warnen, gar keine Frage. Aber wenn die Verfolgung kommt, halten euch weder die Warnungen noch die Ignoranz in Sicherheit. Die Kraft gibt nur eine persönliche Beziehung zum Herrn und hier steht's Liebe. Die Liebe zum Herrn hält uns fest. Eine persönliche Beziehung zu Jesus. Ich habe ihn über alles lieb und lasse ihn nicht mehr los. Er mich auch nicht. Ich halte mich an ihm fest. Und das gibt mir die Kraft zu überwinden. Das gibt mir die Kraft auszuhalten. Nicht die vielen Warnungen, die werden alle irrelevant. Da kommt es nur auf die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, auf die persönliche Beziehung zum Herrn. Und darum sollten wir uns kümmern, liebe Geschwister, um die persönliche Beziehung zu Jesus. Die Bibel sagt, sie sind Überwinder durch ihn. Sie lieben den Herrn hundertprozentig. Das ist eine Liebe. Das ist kein bisschen hier, ein bisschen da. Es ist nicht, man kann nicht auf 2 Hochzeiten tanzen. Diese Menschen haben den Herrn so lieb, dass nicht mal Angst, nicht mal Hungersnot sie davon trennen kann. Liebe Geschwister, ich komme langsam zum Schluss. Wenn du den Herrn so lieb hast, wenn du dich für ihn entschieden hast, freut mich sehr für dich. Die Bibel gibt dir die Verheißung dafür. Wenn du mal mit dem Herrn warst und nicht mehr dabei bist. Liebe Geschwister, auch dafür gibt es eine Lösung. Das ist, erlaubt mir nochmal zum Beispiel mit den Wahlen zurück. Die Wahlen ist nun mal so, wenn man mal falsch gewählt hat, naja, was kann man machen? Bei der nächsten Wahl kann man doch besser wählen, oder? Hat man jetzt das Falsche, das Weltliche, hat man die Sünde gewählt? Du musst nicht dabei bleiben, solange Gnadenzeit ist. Triff heute eine bessere Wahl. Hast du falsch gewählt, macht nichts. Wähl heute besser. Wähl heute das Richtige. Die Chance ist noch nicht vorbei. Die Bibel beschreibt diese Zeit als Gnadenzeit. Eine gute Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Und lieber Freund, wenn du noch nicht mit Jesus gehst, möchte ich dich ganz herzlich ermutigen. Triff die Entscheidung für Jesus. Wähle Jesus. Triff die Entscheidung. Lass diese geteilte, mal so, je nach dem Wetter, triff eine feste Entscheidung für Jesus. Wir haben gerade vor der Predigt im Lied gesungen, darf ich das ein bisschen in Erinnerung bringen? Heute will dich Jesus fragen, steht da, haben wir gerade gesungen. Bist du ganz für mich bereit? Du verlierst dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Wag es mit Jesus, steht im Refrain. Wag es mit Jesus. Und diesen Aufruf möchte ich heute zurücklassen. Wag es mit Jesus. Triff die richtige Wahl. Wähl ihn. Heute ist der Tag der Wahlen. Und damit meine ich ausdrücklich nicht den Osten, sondern dich persönlich. Du kannst dich für Jesus entscheiden. Triff die richtige Entscheidung. Denn diese, sagt die Bibel, sie sind Überwinder. Sie überwinden durch ihn, sie überwinden durch den Herrn, sie überwinden durch seine Kraft, sie überwinden durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wohnt, der Heilige Geist, der in uns wohnt. Nur durch ihn haben wir die Kraft, solche Dinge auszuhalten. Nur durch ihn, wenn wir in ihm sind. Er hat uns zuerst geliebt, sagt die Bibel. Er zuerst und wir dann aber auch, erfüllt durch seine Liebe. Wir waren unfähig zu lieben, aber er hat uns zuerst geliebt und hat uns dermaßen verändert, dass wir in uns seine Liebe haben, dass wir ihn lieb gewonnen haben und einander auch. Die Liebe zum Herrn und zu den Geschwistern auch. Ihr Lieben, möge der Herr euch segnen, möge der Herr eure Familien segnen. Wenn du diese Wahl noch nicht getroffen hast, wenn du dich noch für Jesus noch nicht entschieden hast, heute kannst du das tun. Letzte Bibelstelle möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, im 30. Kapitel, im 5. Buch Mose, könnt ihr nachlesen, steht hier, ich lege dir vor, Leben und Tod, Segen und Fluch, wähle aber das Leben. Wähle das Leben, entscheide dich für das Leben. Liebe Geschwister, möge der Herr euch segnen und eure Familien. Wenn die Zeit kommt, dass wir alle zusammen dabei sind, darf ich euch bitten, zusammen mit mir aufzustehen. Wollen wir mit diesen Gedanken ins Gebet gehen und kurz dem Herrn antworten. Lieber Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns zuerst geliebt hast. Und wir werden uns heute daran erinnern, dass du, wie du gelitten hast, durch deinen Tod und deine Auferstehung, deine Liebe zu uns zum Ausdruck gebracht hast. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Und danke, Herr, dafür, dass wir uns daran erinnern können und uns daran teilnehmen können. Danke dir dafür. Ich bitte dich, Herr Jesus, für diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben. Für dich, Herr Jesus, ich bitte dich, beweg du das Herz, beweg du die Herzen. Schenk du Kraft und schenk du diesen Mut, die Entscheidung für dich zu treffen. Herr Jesus, wenn solche dabei sind, die für dich entschieden waren, aber dann doch abgelenkt wurden oder enttäuscht wurden oder entmutigt wurden. Herr Jesus, schenk du doch Ermutigung, schenk doch Kraft, zieh sie doch wieder zurück zu dir. Und Herr Jesus, ich danke dir für deine Gemeinde, ich danke dir für die Geschwister, ich danke dir für deine Kinder, die sich feste für dich entschieden haben, die mit dir gehen, die in dir leben und du in uns. Danke dir dafür und danke dafür, dass die Gemeinde das sein darf. Ich danke dir dafür. Danke dir dafür, dass du uns diese Verheißungen mitgegeben hast. Danke dir dafür, dass du uns zu Überwindern gemacht hast, dass du uns Kraft geschenkt hast. Ich gebe dir die Ehre dafür. Es war nur durch dich möglich. Danke, Herr. Danke, Herr, danke für deine Liebe zu uns, die unser Leben so verändert hat. Danke für das Leben, Herr Jesus, und schenk uns Kraft, dies zu bewahren und dies zu halten. Danke dir dafür. Segne bitte auch diese Gemeinde hier. In deinem Namen. Amen.
Ja, wir wollen miteinander aufstehen und das Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.